Aber was ich schwierig finde, ist, wenn man quasi in erster Linie seine eigene Motivation an die erste Stelle stellt. Also das Geldverdienen wichtiger ist als der Effekt.
Ja.
Und das würde ich als Industrie bezeichnen.
Über diese Psychoindustrie sprach ich mit Diana Flichthofer. Sie ist Psychotherapeutin und erfolgreiche Bestsellerautorin und sie äußert sich sehr oft auch kritisch, aber produktiv kritisch zur Psychoindustrie. Gemeint ist damit zum Beispiel das innere Kind bzw. dessen Trivialisierung. Aber auch andere Konzepte sind durchaus kritikwürdig. Und deshalb lohnt es sich für alle, die mit Menschen arbeiten, an diesem Podcast dran zu bleiben. Die eine Stunde genau zuzuhören und zu verstehen, was denn die wirklichen Kritikpunkte sind und was wir alle daraus lernen können. Jetzt, Frau Flichthofer, habe ich eine tolle Autorin und Psychotherapeutin zu Gast. Was sollten die Zuhörer, Zuhörerinnen über sie wissen?
Schwere Frage. Die Frage ist ja immer, was möchte man wissen? Ja, vielleicht das, was Sie schon gesagt haben, dass ich Psychotherapeutin bin, sozusagen echte Psychotherapeutin, also mit einer psychotherapeutischen Ausbildung. Das führt ja dann auch gleich ins Thema. Ich bin vom Haus aus Ärztin, also Fachärztin für psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Das war damals ein Facharzt, bei dem eben somatische Medizin und Psychotherapie bereits gekoppelt sind, bin aber auch Psychoanalytikerin, habe also einen psychodynamischen Ansatz in der Psychotherapie und auch Gruppenanalytikerin und Gruppentherapeutin, also arbeite auch relativ viel mit Gruppen und neuerdings auch ein bisschen mit Pferden, also mache auch pferdegestützte Psychotherapie, was mir viel Spaß macht.
Und sie schreiben, und ich finde, sie schreiben auch
Richtig.
sehr gut und sie schreiben auch sehr kritisch, also vielleicht nicht sehr, aber auf jeden Fall kritisch. Und sie haben ein Buch geschrieben über das Kindsein und worauf wir hier vor allen Dingen fokussieren wollen, ist das Buch Die Psychoindustrie. Und da geht es darum, wie wir durch, naja, ich würde es jetzt mal küchenpsychologische Weisheiten irgendwie beeinflusst werden, manchmal auch gefährlich beeinflusst werden. Vielleicht können Sie dazu auch noch mal was sagen zu Ihrer Autorentätigkeit, weil es ist ja nicht, gibt einige Psychologen, die schreiben, aber auch nicht jeder schreibt. Also, was führt Sie zum Schreiben?
Ja, tatsächlich stimmt das. Es gibt gar nicht so viele Psychotherapeuten, die schreiben oder in der Regel schreiben Ärztinnen und Ärzte ja so Paper in Zeitschriften. So habe ich auch angefangen. Und am Anfang, meine ersten Bücher waren so, wenn man will sagen, streng wissenschaftliche Bücher, also aus meinem Bereich der Psychoanalyse, gewissermaßen für das Fachpublikum, also für die Kolleginnen und Kollegen, mit denen man sich dann da so ins Benehmen setzt. Und dann hatte ich aber immer mehr Lust, die Psychoanalyse verständlich zu machen. Die ist ja so ein bisschen spooky für manche Menschen und hängt ja irgendwie auch oder hängt noch in sehr alten Kleidern. Das heißt, wenn Leute irgendwie Psychoanalyse hören, denken die immer gleich an Freud und Couch und Wien und 19. Jahrhundert. Aber wir sind ja jetzt ein bisschen weiter. Und ich finde, dass die Psychoanalyse viel Spaß machen kann, auch manchmal bewahre, lustig sein kann. Und das war mein erster Versuch, war ein Buch, das hieß und heißt immer noch Mit Neurosen unterwegs, wo es quasi darum geht, zu gucken, wo sind unsere Alltagsneurosen, zu sehen, wo kann man denen bei der Arbeit zugucken, im Sport, im Straßenverkehr, in der Schule, im Krankenhaus. Und dann hat mir das Spaß gemacht, zu versuchen zu schreiben, so dass Leute, die jetzt nicht vom Fach sind, Lust kriegen, sich und das alles ein bisschen zu verstehen. Und ja, und so hat sich das, glaube ich, ein bisschen mehr dahin entwickelt, weil ich glaube, dass es ein Problem der Psychoanalyse ist, dass wir manchmal das Gefühl haben, es reicht, wenn wir uns untereinander verstehen und sonst muss uns keiner verstehen. Und das ist jetzt eigentlich mein Versuch, schon seit längerem das, was ich wichtig finde für uns alle, in verständlichen Worten wiederzugeben, weil man schon sagen muss, die Konzepte, die wir da zum Teil haben, sind jetzt so, dass man sich da auch ein bisschen eindenken muss. Das kann man jetzt auch nicht ebenso morgens beim Frühstück machen. Und daher der Versuch ist, wissenschaftlich akkurat oder in Ordnung zu schreiben, aber doch auch verständlich.
Genau, das kann ich also für das Buch Die Psychoindustrie auf jeden Fall bestätigen. Ich finde das sehr gut belegt und das sind auch sehr, sehr interessante, ich finde auch sprachlich, ne, sehr, sehr gute Formulierungen und so. Das ist ja auch nicht so selbstverständlich. Ja. Kann auch nicht jeder. Ja, Sie, vielleicht bevor wir zu dem Thema Psychoindustrie kommen, vielleicht dann doch nochmal zur Psychoanalyse, weil meine Hörer jetzt, glaube ich, nur zum sehr kleinen Teil aus diesem Fach kommen. Die ist ja rehabilitiert, wenn man so will, in den letzten Jahren. Ne? Also war ja eine Zeit lang, um Gottes Willen, Psychoanalyse und Sie sagen ja auch Freud, no couch. Und sie ist aber auch sehr ja, geisteswissenschaftlich teilweise. Ne? Und ich finde auch teilweise anspruchsvoll. In dem vernetzten Denken, in dem, was die Psychoanalyse ja auch zum ja an Verbindungen herstellt. Ne? Das finde ich, ist in zum Beispiel Verhaltenstherapie anders.
Da würden jetzt bestimmt ganz viele Verhaltenstherapeutinnen und Verhaltenstherapeuten aufschreien. Aber gleichwohl natürlich, ich stehe auch dafür, dass es Unterschiede gibt, sehe ich auch so. Ich bin eben ja aus gutem Grund Psychoanalytikerin geworden und nicht Verhaltenstherapeutin. Ob die Psychoanalyse rehabilitiert ist, ich bin mir nicht so sicher. Sie wird ja nach wie vor auch irgendwie bekämpft und dann, ich bin ja Psychoanalytikerin, deswegen wäre immer meine erste Frage, warum eigentlich? Also was strahlt sie aus, was irgendwie bekämpft werden muss? Und natürlich geht es ja in der Psychoanalyse um Dinge, die uns unbewusst sind. Das ist ja auch so ein Begriff, bitteschön, was ist unbewusst? Na, das Allermeiste im Leben, das Allermeiste kann uns auch mal wurscht bleiben von dem, was da unbewusst ist. Aber manches sozusagen fällt uns immer wieder vor die Füße. Und mit dem beschäftigen wir uns ja. Und ja, ich finde auch, dass die Psychoanalyse der Geisteswissenschaft zuzuordnen ist, dass es mehr geisteswissenschaftlich vielleicht auch, wenn man das so sagen darf, sozialwissenschaftliches Denken ist. Aber dass schon Freud diesen Konflikt mit sich herumgeschleppt hat, er müsse irgendwie möglichst naturwissenschaftlich daherkommen. Mhm. Und insofern vielleicht trägt dieses Fach ein Problem schon seit seiner Geburt mit sich herum, dass es nicht so richtig dazu stehen kann, geisteswissenschaftlich zu sein und immer wieder versucht, mit den Naturwissenschaften mitzuhalten oder sich irgendwie so semi-naturwissenschaftlich einzusortieren. Das kann sie aber gar nicht. Also da gibt es ja immer so Dinge, ne? Lassen sich psychoanalytische Hypothesen falsifizieren. Wenn sie sich nicht falsifizieren lassen, dann ist es auch keine Wissenschaft. Das kann man, glaube ich, nur als Naturwissenschaftler sagen. Ich sage immer, wer meint, Geisteswissenschaften sind keine Wissenschaften, lese zum Beispiel Gadamer, Wahrheit und Methode. Ein total aufregendes Buch, aber super schwer. Man muss sich da schon intensiv beschäftigen. Und ich glaube, bei der Psychoanalyse ist es so, dass sie versucht, uns komplexen Wesen irgendwie gerecht zu werden. Weil wir ja nicht geradlinig denken. Wir denken nicht digital. Jedenfalls nicht, wenn es gut geht, sondern wir denken ja in sehr vielen Grautönen, in sehr vielen Schattierungen und dann wird es auch schnell unübersichtlich und vor allen Dingen denken wir auch sehr widersprüchlich und fühlen vor allem auch sehr widersprüchlich und letztlich kann man sagen, das ist das, was uns Probleme macht, dass wir so widersprüchliche Gefühle haben und dann nicht wissen, was wir damit anfangen sollen und dann machen wir uns irgendwelche Symptome. Und dann kommen wir, die psychodynamischen Psychotherapeuten, nicht, wozu auch die ganzen tiefenpsychologisch arbeitenden Kolleginnen und Kollegen gehören und versuchen irgendwie zu verstehen, warum hat dieser Mensch jetzt diese Symptome? Das ist ja ein individueller, ein geisteswissenschaftlicher, ein sozialwissenschaftlicher Ansatz und aus meiner Sicht sicher kein naturwissenschaftlicher. Gleichwohl bin ich ja auch Ärztin. Und es gibt natürlich auch, sagen wir, naturwissenschaftliche Aspekte, die man bedenken muss, zum Beispiel eine psychische von einer somatischen Erkrankung unterscheiden zu können.
Genau, und ich glaube, manche der Instrumente, der Naturwissenschaften sind ja auch sehr sinnvoll. Ne? Ich werde mit Ihnen auch nochmal über Forschung sprechen und über die Sache mit dem Lachs. Aber das kommt später. Erst wollen wir mal einsteigen in die Frage, was denn Psychoindustrie überhaupt ist in Ihrem Verständnis. Also was hat sich da aufgebaut im in den sozialen Medien, bei Instagram, im Fernsehen auch und natürlich auch auf dem Buchmarkt. Was passiert da? Was ist das Phänomen?
Ja, das ist, glaube ich, ein Phänomen, das ganz viele Zuflüsse hat. Erstmal ist es so, dass die menschliche Psyche interessant ist oder anders formuliert, wir Menschen finden einfach uns Menschen wahnsinnig interessant. Und wir finden andere interessant, aber in erster Regel finden wir natürlich auch uns selber wahnsinnig spannend. Und insofern ist das immer schon faszinierend. Das kennt man ja eigentlich schon seit seiner Jugend. Bravo, Brigitte, Selbsttest. Wer hat nicht immer diese Selbsttests gemacht, wo dann irgendwie rauskam, bin ich eine gute Liebhaberin? Ja, nein. In der Kategorie A bis C bin ich irgendwie da. Also wir finden uns spannend. Das heißt, das Thema ist immer interessant. Nun gibt es bei psychischen Phänomenen ja auch Dinge, die man nicht versteht auf Anhieb. Die sind dann noch interessanter, weil man sie ja nicht versteht, weil die irgendwie merkwürdig sind. Und so weit, so gut. Also es ist ein interessantes Feld. Und dann gibt es aber gerade bei der Psyche so ein Phänomen wie beim Fußball. Also weil man schon mal Fußball gespielt hat, ist man auch der Meinung, dass man sicher die bessere Nationalmannschaft aufstellen würde. Oder weil man schon mal zur Schule gegangen ist, ist man der Meinung, dass man viel besser weiß, wie man unterrichtet, bis man es wirklich selber machen muss. Oder bis man selber eine Nationalmannschaft aufstellen muss. Mhm. Und das gibt es auch bei der Psyche. Wir alle haben eine und haben irgendwie das Gefühl, dann können wir auch, oder wissen wir auch in der Psyche der anderen Bescheid. Und deshalb gibt es, es gibt, glaube ich, überhaupt keinen medizinischen Bereich, in dem sich so viele Laien tummeln, wie im Bereich der Psychotherapie. Ich sage immer, niemand käme auf die Idee, weil er eine Cessna fliegen kann, auch einen Airbus zu fliegen. Oder weil er mal einen Kurs gemacht hat, in Radiologie auch Bilder zu befunden. Und bei der Psyche ist das aber irgendwie so. Da sind ganz viele der Meinung, wenn sie ein paar Sachen gelesen haben oder Lebenserfahrung haben, reicht das. Und dann kann man andere irgendwie therapieren. Das sind so zwei Zuströme. Und dann ist natürlich aufgefallen, dass da Menschen sich so wahnsinnig viel dafür interessieren, werden die Produkte, und wir leben ja in einer Marktgesellschaft, werden die Produkte auch gekauft. Je interessanter sie sind oder erscheinen, desto besser werden sie gekauft. Je mehr sie versprechen, desto besser werden sie gekauft. Also ein Waschmittel, das verspricht, es macht alles sauber ohne Mühe und mit wenig Waschgängen, wird schneller gekauft als ein Waschmittel, das sagt, ich bin mir nicht so sicher, ob die Wäsche dann so ganz sauber wird. Und wenn sie also etwas anbieten, wo drauf steht, wenn du das liest, geht es dir hinterher viel besser, wird das gekauft. Wenn sie etwas anbieten, wo drauf steht, wenn du das liest, bin ich mir nicht so sicher, ob es dir hinterher besser geht, vielleicht geht es dir sogar ein bisschen schlechter, dann fängst du über dich nachzudenken, wird es auch nicht gekauft. Und so funktioniert halt der Markt. Es wird das rausgehauen, was gekauft wird, was verspricht. Das ist ein weiterer Zustrom, finde ich, der Psychoindustrie. Die suggeriert, dass die Beschäftigung mit sich selber irgendwie immer nur Spaß macht. Oder es gibt auch die gegenteilige Linie, die sagt, wenn du richtig leidest, also irgendwie so ein Psycho-Bootcamp durchläufst, dann kommst du hinterher quasi wie für eine Asche geläutert hervor. Auch so Versprechungen. Und mit all diesen Dingen lässt sich eben mit Büchern, mit Coachings, mit Vorträgen, mit Seminaren lässt sich gut Geld verdienen. Darf man auch nichts dagegen haben. Tue ich ja auch. Ich verdiene ja auch mit meinem Beruf Geld. Aber was ich schwierig finde, ist, wenn man quasi in erster Linie seine eigene Motivation an die erste Stelle stellt. Also das Geldverdienen wichtiger ist als der Effekt. Und das würde ich als Industrie bezeichnen.
Es ist ja finde ich auch oft schwer abzugrenzen. So einige Dinge finde ich eindeutig, also ein 8-Stunden-Kurs ADHS, danach ist man ADHS-Coach. Ja, ich glaube, da wird man sich relativ schnell einig. Es gibt aber so einige Dinge, die auch so ein bisschen an der Grenze sind, ne? Also wo dann auch mit zum Beispiel Forschungsergebnissen etwas untermauert wird und man weiß nicht so genau, ist das schon über der Grenze oder ist das nicht? Und ich glaube, das betrifft vor allen Dingen auch zum Beispiel sehr populäre Psychologen, ne, die im Fernsehen, auf dem Buchmarkt eine sehr starke Resonanz haben, wo meine Erfahrung ist, dass viele nicht zuordnen können. Also nur sie sagen Psychoindustrie, haben das definiert, haben das auch vom Phänomen her beschrieben. Aber wo geht es dahin und wo ist es noch okay? Ne? Diese Grenze zu ziehen, die finde ich schwer. Ich fühle das irgendwo, aber ich merke, dass das anderen Menschen schwerfällt. Haben Sie dafür irgendwie so eine Einordnung? Also
ja, habe ich. Ist ja auch ganz erstaunlich, dass diese Einordnung auch so wenig bekannt ist. Das ist auch so ein Phänomen, wo man sich fragen kann, warum ist das eigentlich so? In dem Moment, wo man eine psychische Erkrankung hat oder ein psychisches Leiden hat, ja, das kann man ja auch, muss man ja nicht immer gleich als sozusagen chronische Erkrankung werden. Man kann ja auch ein psychisches Leiden haben, wie zum Beispiel eine schwere Trauerreaktion. Auch das wäre ja ein Grund, vielleicht psychotherapeutische Hilfe aufzusuchen. In dem Moment begeben wir uns in den Bereich der Therapien, also der möglichen Heilung einer Erkrankung. Und wir bewegen uns da eigentlich in Deutschland auf einem ziemlich klaren Feld, nämlich Psychotherapien werden von Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten gemacht. Und da gab es bisher drei Fächer, über die man das erreichen konnte, also die Medizin, die Psychologie und früher auch noch die Pädagogik, weil Pädagogen, Kinder- und Jugendpsychotherapeuten werden können, was man im Moment leider Gottes irgendwie absägen möchte, was ich nicht verstehe und vielleicht viele andere auch nicht verstehen. Also es gab so drei Zuströme, um Psychotherapeutin und Psychotherapeut zu werden. Und dann sieht unser Krankensystem ja auch vor, dass es bezahlt wird von der Krankenkasse und damit eben nicht jeder sagen kann, ich mache hier eine Therapie, gibt es seitens der Krankenkassen bestimmte Richtlinien, die zu erfüllen sind. Das nennt sich dann Richtlinienpsychotherapie. Und da gibt es ein paar Verfahren, also nämlich die Verhaltenstherapie, die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie, die Psychoanalyse und jetzt auch die systemische Therapie. Diese vier Verfahren sind Richtlinienverfahren, in denen man, wie zum Beispiel in meinem Fall, man 5 bis 7 Jahre allein in diesem therapeutischen Rahmen ausgebildet wird, mit Seminaren, mit Selbsterfahrung, was auch die wenigsten wissen, also dass wir alle das Verfahren über die gesamte Ausbildung durchlaufen haben, was wir dann anwenden, und mit Supervision. Das heißt, wir behandeln etliche Jahre Patienten unter Supervision. Das sind all die ausgebildeten Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten. Das ist Herr von Hirschhausen zum Beispiel, ist kein Psychotherapeut. Und auch Stefanie Stahl ist Psychologin und ist Psychotherapeutin. Ja, das ist sie. Hat zum Beispiel, soweit es auch aus ihrer Website erkenntlich ist, keine Ausbildung in einem Richtlinienverfahren. Sagt auch in einem Podcast, dass sie das nicht so wichtig finde. Ich finde das schon wichtig, weil es eben den Patientinnen und Patienten hilft, das einzusortieren. Das heißt, die Grenze ist, wenn es um Heilung, um Psychotherapie geht, relativ klar. Man muss gucken, ist jemand ein probierter Psychotherapeut? Das muss man im Impressum feststellen können. Und ein kleiner Tipp von mir ist dann immer, wenn jemand approbiert ist, hat er auch eine Fachaufsichtsbehörde, also die Psychotherapeutenkammer oder die Ärztekammer. Und auch das muss im Impressum niedergelegt werden. Also so kann man sich eigentlich ganz gut orientieren. Es ist nur komischerweise kaum bekannt. Und dann gibt es eben Leute, die in diese Lücke springen, weil Psychotherapie witzigerweise nicht geschützt ist. Also sie können sich sowieso für Psychotherapie nennen oder sie können anbieten, eine weiß ich nicht, Wassertherapie oder Baumtherapie oder Rudertherapie oder Singtherapie, ist alles erlaubt. Mhm. Aber sie sind dann keine Psychotherapeutin.
Also Sie würden die Richtlinienkompetenz in den Vordergrund stellen?
Die Richtlinienpsychotherapien und die probierten Therapeuten.
Ja.
Damit kann man schon mal ganz gut ausbekommen.
Dennoch ist es ja so, dass sich dann auf dem Markt Psychologen durchsetzen. Manche haben psychotherapeutische Verfahren kennengelernt, andere nicht. Die trotzdem eine sehr, sehr große Breitenwirkung erzielen, die auch medial sehr stark unterstützt werden und wo aus meiner Sicht ein Effekt eine Rolle spielt, der mit der Häufung zu tun hat. Ne? Also wenn man etwas sehr häufig sieht, steigt ja das Vertrauen. Und wenn man das dann nochmal einbettet in einen vertrauenswürdigen Kontext oder aussehenden Kontext, dann denkt man, das ist ja schon so okay. Und da könnte ich mir vorstellen, dass das jemand schwerfällt, was Sie jetzt sagen, mit dem übereinzubringen. Ne? Da sehe ich im Fernsehen, jetzt mal Beispiel neulich, da gibt es jemand, Therapeutin, die macht dann so eine familientherapeutische Sitzung im Fernsehen. So, wenn ich das jetzt so sehe, ist das jetzt in Ordnung? Ist das nicht in Ordnung? Ist das Psychoindustrie? Ist das Unterhaltung? Was ist das? Sie nennen es Psychotainment, ne?
Und ja.
Ja.
Psychotainment,
was sagen Sie dazu?
Psychotainment finde ich witzig. Wenn es gut gemacht ist, ist das ja sozusagen so eine Art Psychologie-Kabarett.
So könnte man es nennen, ja.
Dagegen habe ich nichts. Ich mache das auch ganz gerne. Es ist witzig und unterhaltend. Mhm. Wenn es, wie gesagt, in einen Bereich geht, wo wir mit psychischen Störungen oder Erkrankungen zu tun haben, gilt das nicht mehr aus meiner Sicht, weil ja dann auch ganz klare ethische Richtlinien greifen. Eine Familienaufstellung im Fernsehen ist, wenn sie echt ist, aus meiner Sicht ganz eindeutig unethisch, selbst wenn die Betroffenen zugestimmt haben sollten, was ja sicher der Fall sein wird. Aber die Frage ist, können die absehen, was passieren wird auf der Bühne oder vor einem Millionenpublikum womöglich, und können die sozusagen vorher erkennen, wie es ihnen hinterher gehen wird. Aus meiner Sicht gibt es einen guten Grund für einen Intimitätsraum und eine Schweigepflicht, die ja dann quasi gewollt gebrochen wird in mehrfacher Hinsicht. Wenn wir mal davon ausgehen, dass das eine Familienaufstellung ist, die einfach gefaked ist, also die einfach nachgespielt ist, kann man dagegen wahrscheinlich nichts haben. Wer sich sowas angucken will, viel Spaß. Aber wenn das echt wäre, finde ich, da überschreitet das eine Grenze.
Ja.
Und wäre aus meiner Sicht also eindeutig eher Psychoindustrie als Psychotainment, weil das eben auf Kosten von Menschen geht. Wie gesagt, menschliches Leid ist interessant, aber die Menschen gucken sich ja auch sowas wie heißt denn das da mit diesem, wo die alle in einem Raum hocken und dann immer einer rausgewählt wird.
Also ich gucke, ja, ich weiß, nee, Big Brother ist es nicht.
Ja, irgendwie sowas.
Das ist schon, oder? Es ist, glaube ich, schon veraltet.
Oder sowas. Ja,
es ist
genau.
Irgendwie noch was Neueres in dem Bereich gibt es auch. Ne? Ist das Dschungelcamp?
Dschungelcamp gibt es.
Okay.
Ja. Und ja, ich glaube, also, letztlich geht es darum, dass so dekompensierende Menschen irgendwie für viele Menschen super interessant sind.
Genau, und das ist Psychotainment, das ist in Ordnung, und das ist aber nicht Psychoindustrie.
Das ist Psychoindustrie, also finde ich, weil es da ja, also gerade beim Dschungelcamp, glaube ich, auch darum geht, Menschen bloßzustellen, die dem auch freiwillig zustimmen, gut irgendwie Geld zu bekommen. Ich finde das, weiß ich gar nicht, wo man das einsortieren will. Es fällt vielleicht in gar keine Kategorie, es fällt einfach in die Kategorie komisches Fernsehen, so.
Komisches Fernsehen. Genau. Also ein Aspekt, den Sie gesagt haben, den finde ich sehr wichtig, und das sage ich auch oder versuche es zu sagen. Es können Menschen zustimmen und es können Menschen gut finden und sie können sogar sagen, es hat mir was gebracht, obwohl es in meinem Wording jetzt über der Grenze war. Also ja. Beispiel so eine öffentliche Aufstellung. Da gibt es Menschen, die sind nicht offiziell in der Therapie, die sagen, das hat mir super geholfen. Ja, und dann bezahlen sie, jetzt im Coaching-Bereich ist das verbreitet, da weiß ich gar nicht, ob es sowas im Therapiebereich auch gibt, dann bezahlen sie hier 5.000, dann nochmal 5.000, dann nochmal 5.000 und sie sagen, das hilft mir.
Was will man dagegen sagen, wenn jemand sagt, es hilft ihm, wir sind ein freies Land, dann darf man dafür sein Geld ausgeben. Wir dürfen auch rauchen und schnell Autos fahren. Ist alles erlaubt. Ob man sich dafür zur Verfügung stellt, ob das seriös ist, ist eine andere Frage. Aber wenn jemand das Gefühl hat, ich will mein Geld dafür ausgeben, darf er oder sie das tun? Ja, Punkt.
Ein Teil dieser Psychoindustrie sind Psychokonzepte, würde ich jetzt mal so benennen. Psychokonzepte. Das wahrscheinlich mit Abstand berühmteste ist das innere Kind. Das kennt auch wirklich jeder. Und diese Konzepte, das schreiben sie auch, die werden ja trivialisiert, ist einer ihrer Ausdrücke. Ne? Also Reduktionismus, Trivialisierung. Was passiert damit? Also auch da gibt es ja diejenigen, die sagen, also ich mache öfter so Workshops und habe so eine Ausbildung im Teambereich und die haben das alle gelesen. Ne? Und dann bin ich immer so ein bisschen kritischer und dann sage, ja, aber Svenja, was hast du denn? Es hat mir total geholfen. Ne? Also diese Trivialisierung von Konzepten. Können Sie das vielleicht am Beispiel inneres Kind erklären? Was ist daran trivialisiert? Oder was ist daran reduktionistisch?
Das hoffe ich. Ich fange nochmal einen Satz vorher an, bei dem das hat mir so geholfen. Das kann ja stimmen. Aber nun sage ich immer, jeder liest die Ratgeber, die ihm sozusagen entsprechen. Also man liest die Ratgeber, die das sagen, was man hören will. Und ja in der Regel nicht die, die nicht sagen, was man hören will oder die einen in Frage stellen. Weil die kauft man nicht. Warum sollte man auch? Mhm. Ja, man möchte gemütlich in der Liege liegen und irgendwie sich bestätigt fühlen durch das, was man da liest. Und deswegen ist immer dieses, das hat mir geholfen, möglicherweise ja auch so ein, es bestätigt mich in meinen Annahmen über mich und andere. Jetzt zum Beispiel, ja, haben wir Konjunktur auch Bücher über toxische Beziehungen und narzisstische Männer und so weiter. Und dann sind sich alle einig, ich habe zu Hause einen narzisstischen Mann oder ich habe eine toxische Beziehung, was ja auch stimmen kann. Und unter anderem auch stimmen kann, aber nicht stimmen muss. Und dann ist man zufrieden, weil man sagt, aha, dieses Buch gibt mir recht. Ich weiß jetzt, das Problem ist mein Mann. Vielleicht stimmt das auch. Vielleicht ist man an einen narzisstischen Mann geraten. Das entbindet einen aber ja möglicherweise nicht von der Frage, warum man an den geraten ist. Also was in mir hat denn den eigentlich mal anziehend gefunden, dass ich jetzt an jemanden geraten bin, mit dem ich eigentlich kaum noch aushalte. Und so kommen wir dann sozusagen ins Gespräch, ja, darüber, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Oder was sind auch vielleicht für unbequeme Wahrheiten, mit denen ich mich auseinandersetzen muss? Zum Beispiel gerade ein aktuelles Thema ja von mir, was hindert mich vielleicht daran, erwachsen zu werden? So, und dann kommen wir zu diesem inneren Kind-Konzept, das ein, ich sage das immer, ein sehr notwendiges Konzept ist. Das Ursprungsbuch stammt ja von, ich glaube, Bradshaw heißt da, ja, Healing Your Inner Child, ist ein englischer Titel, der auf interessante Weise ins Deutsche sein Pendant gefunden hat oder im Deutschen sein Pendant gefunden hat. Das heißt auch Homecoming und noch irgendwas. Ich habe es schon wieder vergessen. Dieses Konzept ist ja erst einmal auch ein tiefenpsychologisches Konzept, weil es, und jetzt wird es schon ein bisschen komplizierter, weil es einer inneren Objektbeziehung entspricht. So, und jetzt geht's los.
Was ist das? Was ist ein Objekt, wenn es nicht Papa oder Mama sind?
Genau, also wir jedenfalls in der Tiefenpsychologie reden wir von uns, von dem Ding, das da gerade spricht und denkt als Subjekt, ja. Und dieses Subjekt ist umgeben von der Welt, belebt und unbelebt. Und alles, was um dieses Subjekt herum ist, sind Objekte. Das heißt, in unserer Sprache sind Mama und Papa genauso Objekte wie Schwester und Bruder, Oma, Tante und Onkel Otto. Aber auch der Hund und die Katze ist ein Objekt. Auch die Schule ist ein Objekt. Mein Fahrrad ist ein Objekt. Aber es sind sogar meine Wünsche unter Umständen Objekte. Meine Träume sind Objekte. Also alles, worauf ich mich als Subjekt so ganz grammatikalisch beziehen kann, zu dem ich eine Beziehung haben kann, ist ein Objekt. Also ich kann auch eine Beziehung zu meinem Kinderzimmer haben. Das kann ich mögen oder nicht mögen. Mhm. Aber dann ist das Kinderzimmer ein Objekt. Wenn ich das mag und sehr schätze, ist es ein gutes Objekt. Wenn ich es nicht mag und doof finde und feucht und schimmelig und eng, dann ist es ein schlechtes Objekt. Und genau das können Menschen für uns auch sein, gute und schlechte. So. Und nun ist es aber auch so, der liebe Gott hat unsere Psyche sehr kompliziert gemacht, dass wir die Tendenz haben, aus Emotionen heraus zu entscheiden. Also, wenn meine Mutter mir verbietet, heute Abend in das Konzert zu gehen, ist sie in dem Moment möglicherweise eine doofe Mutter und schlecht. Und es kann sein, dass ich in dem Moment leider völlig vergessen habe, dass sie gestern mir einen tollen Kuchen gebacken hat oder vorgestern mit mir shoppen war. Spielt alles keine Rolle, weil ich kriege jetzt nicht das, was ich will. Also ist sie jetzt schlecht und ich vergesse, dass sie auch gute Seiten hat. Da gibt es auch einen Fachausdruck in der Psychotherapie, reden wir da von Spaltung. Also das Objekt wird plötzlich nur noch gut oder nur noch schlecht. Man kann nicht mehr sagen, okay, heute ist sie irgendwie, heute gefällt sie mir nicht so. Aber ansonsten ist diese Mutter oder ist dieser Vater eigentlich ganz brauchbar. So ist das eben jetzt auch mit unserer Vergangenheit und mit unserer Vorstellung von uns selber. Wir können auch uns selbst zum Objekt nehmen. Also wenn Sie, Svenja Hofart, über sich nachdenken, dann denken Sie quasi über eine Version von sich nach, die Sie im Kopf haben. Ich versuche das immer ein bisschen so zu erklären. Also in der Physik hat man früher gelernt, es gibt ein Bild, das war B. Und von diesem Bild gibt es ein Abbild. Wenn man mit der Kamera obscura oder so das auf die Wand projiziert, dann hat man ein Bild von einem Objekt, ein B-Strich. Wenn Sie über sich nachdenken, denken Sie über eine Version von sich nach. Wenn ein anderer über Sie nachdenkt, denkt er über eine andere Version von Ihnen nach. Mhm. Möglicherweise sind die beiden Versionen sehr eng beieinander, möglicherweise auch ganz weit auseinander. Also das heißt, möglicherweise sehen Sie sich selbst ganz anders, als andere sie sehen. So. Und wenn sie jetzt über sich in der Vergangenheit nachdenken, also das in der Gegenwart ist ja schon schwierig, ne? Was bin ich für ein Mensch? Wie sehe ich mich? Und wie passt das zu dem Bild, wie andere mich sehen? Das sind also meine Beziehung zu mir, wenn ich über mich nachdenke, ist eine Objektbeziehung. Wenn ein anderer über sie nachdenkt, ist es auch eine Objektbeziehung, die aber vielleicht unterschiedlich ist von ihrer. Sie finden sich vielleicht gut, der findet sie vielleicht gerade nicht gut. Also sie haben eine gute Objektbeziehung zu sich, der eine schlechte zu ihnen. Könnte sein. Wenn sie jetzt über die Vergangenheit nachdenken, dann ist die ja auch gespeist aus Erinnerungen, aus vermeintlichen Erinnerungen, aus Erzählungen, aus dem, was sie über sich gehört haben. Also so ein Sammelsurium von Realitäten und Fantasien. Wenn sie über sich als Kind nachdenken, dann denken Sie halt auch darüber nach, was Sie als Kind für Wünsche hatten. Und nun kommen wir sozusagen langsam wieder zurück. Das kann es sein, dass Sie von sich das Bild haben, dass Sie ein Kind sind bzw. waren, dass dem ganz viele Wünsche nicht erfüllt worden sind. Und das ist dann das Bild Ihres inneren Kindes. Das ist sehr, sehr, sehr bedürftig. Das kann stimmen, dass ihnen diese Wünsche nicht erfüllt worden sind, weil sie eine sehr schlechte Kindheit hatten. Es muss aber nicht stimmen. Es kann vor allem auch beides stimmen, dass sie schlechte Phasen in ihrer Kindheit hatten und gute, also sozusagen eine normale Kindheit. So, und das ist jetzt aber aus diesem inneren Kind geworden ist, mit dem alle, da gibt es ja auch dieses Bildchen, ne, wo man sich irgendwie einordnen soll, gehöre ich zu diesen Sonnenkindern oder zu so einem Trauerclub. Und sich ja die allermeisten bei diesem Trauerkloßkind ein. Da kann man ja Zweifel haben, ob wirklich alle immer nur so ein so viel schlechte Erfahrungen hatten. Die gibt es auch. Aber wir wissen, und das ist so witzig oder gar nicht witzig, es ist tragisch, wir wissen zum Beispiel, dass gerade misshandelte Kinder, also die objektiv eine ganz furchtbare Kindheit hatten, dass die aus Selbstschutzgründen und aus Überlebensgründen dazu neigen, ihre Eltern zu idealisieren. Also wenn wirklich schwer misshandelte Kinder in die Therapie kommen, also als spätere Erwachsene, entwickeln die häufig erst einmal ein total positives Bild ihrer Kindheit und sagen, ich hatte eine ganz tolle Kindheit, ich hatte Eltern und so weiter. Also deswegen ist dieses mit dem, ich war immer so ein unglückliches Kind, dass man einfach viel genauer untersuchen muss. Man kann das nicht anhand einer Zeichnung und anhand von drei Erinnerungen und anhand eines Ratgebers klären. Und Sie merken schon an meinen Ausführungen vielleicht, wie komplex das ist. Also das innere Kind ist nicht, also es ist erstens eine Metapher und es ist nicht irgendwie so eine Matruschka-Puppe in mir drin, die keine sondern es ist eine Fantasie von heute, die ich heute habe, wie ich glaube, dass ich damals als Kind war und behandelt worden bin. Also es ist die Fantasie einer Objektbeziehung. Und keine, das muss nicht stimmen, es kann stimmen.
Und das, was Sie sagen, fügt dem Ganzen natürlich eine höhere Komplexität zu. Ja. Es ist dann plötzlich nicht mehr so einfach. Und wenn es nicht mehr so einfach ist, ist es auch nicht mehr so anziehend. Und dann muss man mehr denken. Und mehr denken ist ja auch anstrengend. Und deswegen, ja, haben Sie ja selber gesagt, ne, das reproduziert sich selbst. Ich suche das Buch, was für mich passt, weil es genau das bestätigt. Ich denke so bei diesen Psychokonzepten, was ich interessant fand, als ich Ihr Buch gelesen habe, ist ja auch, dass das, was auf dem Markt ist, gerade jetzt oft etwas im Grunde Veraltetes widerspiegelt.
Ja, das stimmt.
Was mich früh gestört hat, ich bin keine Therapeutin, aber ich habe irgendwie, als ich dieses Buch gesehen habe, ich glaube, ich habe es nicht gelesen, ne? Da steht drauf, so bin ich eben. Ja? Habe ich irgendwie so zusammengezuckt, weil so bin ich eben, ist das hört sich für mich so einfach veraltet an. Ja,
ja, weil, das ist natürlich auch wieder so eine Marktgeschichte, ne?
Ja.
Das ist attraktiv und verkauft sich gut, weil es ja suggeriert, man muss an sich nichts ändern. Die anderen. Meine Mutter hat es früher immer scherzhaft gesagt, und wir stellen wieder fest, wir sind mit uns zufrieden und die anderen müssen mit uns auskommen. So, dann hat man sich auf die Schulter. Und dieses bin ich eben suggeriert, du musst dich nicht ändern. Auf der anderen Seite ist dieses so bin ich eben natürlich auch ein Stückchen Wahrheit, weil wir uns ja auch nur begrenzt verändern können. Das heißt, natürlich geht es auch darum, einen Teil in sich zu akzeptieren, der vielleicht nicht so, den man vielleicht selber gar nicht so super gut findet oder so super schön findet, sondern quasi, wo man sagt, ja, ich habe auch Seiten, die sind irgendwie schwierig oder nervig oder so. Und die muss ich akzeptieren und unglücklicherweise müsst ihr das auch. Diesen Aspekt, den gibt es ja schon, aber hier wird es eben wieder, ne, Psychoindustrie, zusammengezogen auf einen griffigen Titel, der dann suggeriert, pass mal auf, es reicht, wenn du mit dir zufrieden bist und die anderen müssen halt mit dir auskommen. Das finde ich in der Tat gesellschaftlich auch enorm schwierig, weil ja die sozusagen Selbstfokussierung im Moment ohnehin überbordet. Das heißt also, die Selbstzentrierung, das permanente Gucken auf sich und wie geht es mir und was ist mit mir und warum fühle ich so, ist ja auch wichtig und bestimmt eine, finde ich, Reaktion auf Zeiten, in denen man das gar nicht getan hat und eigene Bedürfnisse irgendwie, ne, nach den ganzen Weltkriegen, die Kinder ja so groß geworden sind, dass eigene Bedürfnisse gar nicht zählten. Und das ist dann sozusagen so ein Rückschlag gibt hin, jetzt geht es aber doch mal mehr um mich, ja. Nur jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht die anderen wieder aus dem Blick verlieren und nur noch meinen, es geht nur noch um mich oder um mein Kind und die anderen sind mir egal und Hauptsache ich kann fliegen, was aus der Umwelt wird, ist mir wurscht. Ja, also diese Autofokussierung, die halte ich auch für enorm bedenklich für ein gesellschaftliches Zusammenleben, das ja irgendwie nur funktioniert, wenn man auch die Interessen der anderen im Blick behält.
Und auch da sind wir wieder, es erfordert natürlich eine Differenzierung und es erfordert Graustufen und eben möglicherweise auch ein Hintergrundwissen, was jemand, der jetzt eine Social-Media-Beitrag konsumiert, so nicht haben kann. Ne?
Genau.
Also so, ne, gestern bin ich Bus gefahren und da waren Schüler im Alter von 13, 14 Jahren, die sprachen, der hat bestimmt ADHS. Also in dem Alter, Gott, ist es quasi so, als wäre das unendlich kopiert und in allen Köpfen ist das plötzlich drin und jeder findet das irgendwo wieder und es erklärt alles. Und das, finde ich, spiegelt ja auch diese Perspektive. So bin ich eben. Ja, da ist ein Kern Wahrheit dran, aber es ist es halt nicht allein. Und dieses Echt? Es ist es nicht allein ist anstrengend zu denken.
Genau, ich sag an dieser Stelle immer gerne, es ist so aus der Mode gekommen, dialektisch zu denken. Das heißt eben, Widersprüchlichkeiten auszuhalten bei anderen und bei sich selber. Und in diesen Widersprüchen irgendwie etwas Gemeinsames zu finden oder einen Kompromiss zu finden. Das, ja, also ich kann eben ein Mensch sein, der an irgendeiner Stelle sich furchtbar erregt und wütend ist und vielleicht sogar zornig oder jemanden hasst. Und ich kann zugleich auch ein Mensch sein, der sich anderen sehr liebevoll zuwenden kann. Und das erstmal ins Selbstbild zu kriegen, dass ich diese beiden Seiten habe und die beiden Seiten, wie wir immer so schön sagen, in mir integrieren muss. Also ich darf nichts leugnen davon, um irgendwie Zugang zu mir als ganzer Person zu behalten. Das ist total aus der Mode gekommen. Man möchte es, so wie wir jetzt eben organisiert sind, digital. Es ist eins oder null. Eins oder null. Es gibt ein Signal oder es gibt eins. Fertig. Und dazwischen gibt's nichts. Und so stellen wir uns die Welt vor und so soll es ja auch laufen in der Therapie, möglichst über eine App, ja, wo man klack, 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 klack macht und wir klammern, und das halte ich für katastrophal, wirklich für katastrophal, wir klammern menschliche Beziehungen aus. Und besonders katastrophal ist das für unsere Kinder und Jugendlichen, aber natürlich auch für alle anderen Menschen, die sich isolieren oder isoliert werden, wenn menschliche Beziehungen irgendwie so entwertet werden. Und ersetzt werden. Also wenn suggeriert wird, das lässt sich alles durch Automaten oder durch KI oder durch sonst was ersetzen. Ja, also nehmen Sie so ein Beispiel wie, als ich früher Kind war, bin ich mit meiner Mutter, wenn die Geld abholte, zur Kreissparkasse gegangen. Und da hatten wir unseren Herrn Anochin, so hieß der. Unser Herr Anochin war für unser Geld zuständig. Und dieser Herr Anochin, das ist mein Objekt sozusagen, mein Sparkassenobjekt durch 15 Jahre, also an jedem Weltspartag war er da, in unserer kleinen Filiale. Das waren natürlich ganz dünne Beziehungen, aber es war irgendwie wichtig. Und jetzt stellen Sie sich Menschen vor, die kaum andere haben. Da ist die Verkäuferin wichtig in dem Laden, dass die irgendwie konstant bleibt, die Bäckerin. Früher hatten wir sogar immer noch denselben Postboten. Das waren alles Beziehungen, die haben einen durchs ganze Leben begleitet. Das haben wir ja nicht mehr. Ja, lässt sich irgendwie nicht mehr machen, mag alles sein. Aber es ist auch ein großer Verlust, ich finde.
Na, definitiv, ne? Weil ich würde immer sagen, man wird ja in den anderen, ja, also indem man sich in den anderen sieht und indem eine Wechselwirkung entsteht. Und ich finde, diese Psychokonzepte, sehr viele blenden das gerne aus. Es geht dann nur Selbstliebe, nur Achtsamkeit, also ohne diese Differenzierung, die Sie, wie ich finde, in dem Buch sehr gut darlegen.
Genau, also ich würde sagen, es geht halt auch um die Objektbezogenheit, ne? Nicht nur um die Bezogenheit auf das eigene Selbst, sondern man muss sich auch so in dieser Sprache um seine Objekte gut kümmern, um seinen Hamster, seine Mutter, seinen Vater. Das heißt nicht, dass man immer nur gut zu denen sein muss. Es heißt aber, dass man versucht, ein möglichst reales Bild von denen zu gewinnen und die Gefühle, die man denen gegenüber hat, zu regulieren. Auch so ein Thema, Gefühlsregulation, gehört zum Erwachsenwerden. Ich weiß nicht, ob das noch besonders attraktiv ist, heutzutage Kindern beizubringen, ihre Gefühle regulieren zu können, weil manchmal man den Eindruck kriegen kann, es gibt so eine Idee, man muss Kindern erlauben, alles rauszuhauen. Ja, Sie können manches noch nicht regulieren und das müssen sie auch nicht, aber sie müssen auch lernen, Gefühle zu regulieren mit Hilfe von Erwachsenen. Man sich das auch von Erwachsenen wünschte, dass sie das lernen, ihre Gefühle zu regulieren, das können ja auch nicht alle, nicht mal alle Politiker, wie wir jeden Tag in den Nachrichten sehen können.
Und auch alle Politiker und sehr sichtbaren Personen haben Schwierigkeiten mit dem dialektischen Denken. Also ja. Oder man könnte auch sagen, mit den Graustufen und ja. dem Zulassen von möglicherweise gibt es im Moment keine Antwort und mit dem,
das auch
man hat nicht sofort die Lösung.
Das ist auch ein wichtiger Punkt, den Sie sagen, es gibt keine Antwort. Also das heißt, wir sprechen also sozusagen in der Psychotherapie, ist ein Psychoanalytiker, Bion heißt der, von Nichtwissen aushalten. Nichtwissen aushalten, es geht gar nicht, ja. Also die Leute, die meisten, man selber eingeschlossen, man möchte, wenn man eine Frage hat, jetzt die Antwort. KI liefert uns das ja auch scheinbar. Scheinbar. Die wenigsten überprüfen ja, was sie da für Antworten ausgespuckt kriegen. Es reicht ihnen eine Antwort, ob die richtig oder falsch ist. Hauptsache dieses Gefühl, dieses Hungergefühl von ich habe keine Antwort, ist weg, weil wenn man keine Antwort hat, ist man unsicher. Und unsicher ist doof. Und doof will man nicht.
Und doof will man nicht, ne? Und das stimmt. Also mit KI, das erlebe ich auch im Moment, dass da sehr, sehr viele das als eine Art Ersatztherapie nehmen. Ja.
Mhm.
Ja, und man kriegt da natürlich auch eine gute Bestätigung.
Mhm.
Ich will nochmal auf einen anderen Aspekt zu sprechen kommen, also Psychokonzept, aber auch, darüber haben wir auch gesprochen, dass vieles, was dort gehandhabt wird und gehandelt wird, nicht aktuell ist. Also, dass man in der Wissenschaft eigentlich mehr weiß und über etwas, was ja meiner Wahrnehmung nach zunehmend passiert, dass man nämlich versucht, so Belege zu finden. Also, da gibt es eine Studie, ja. Oder da wird so klein eingeblendet, dass man das kaum sehen kann. Irgendwas von ResearchGate oder so. Also da wird auch keiner weiter drauf gucken. Aber es wird immer mit einer Studie irgendwie gepflastert. Das scheint mir auch so ein Trend zu sein. Sie erzählen dieses lustige Beispiel mit dem Lachs. Also vielleicht können Sie das mal erklären. Das N gleich 1.
Genau. Genau, das ist mir natürlich auch schon lange ein Dorn im Auge, die berühmte Studie. Das ist das, was ich sagte. Auch dieser Versuch, glaube ich, Geisteswissenschaft in ein naturwissenschaftliches Konzept zu pressen. Es wird für die Menschen immer glaubhaft und wissenschaftlich, wenn man also diese Studienkarte aus dem Ärmel zieht und sagt, hier gibt's eine Studie. Also als wenn Nachdenken irgendwie, so wie Menschen das früher ja auch getan haben, alleine gar nichts mehr wert wäre. Es muss eine Studie geben. Und weil das so ist, sage ich ja immer, kriegt man zu jedem Ergebnis, das man möchte, eine Studie. Man muss Verschiedenes wissen, dass nicht alle Studien, die angefangen werden, zu Ende geführt werden. Nämlich, wenn man unterwegs bereits sieht, es kommt nicht das Ergebnis raus, was man haben will. Die werden ja häufig finanziert von Unternehmen, Menschen, die Geld haben. Wenn man schon sieht, es kommt nicht raus, was man haben will, wird die Studie abgebrochen. Es gehen die Studien weiter, die da sozusagen, die dafür sprechen, dass am Ende das Ergebnis rauskommt, was man so braucht. Und dann, das wissen nun die Statistiker viel besser als ich, braucht man, damit Studienergebnisse signifikant sind, braucht man immer eine bestimmte Anzahl von Versuchsobjekten, also von Ns, die von Menschen, die in einer Studie beteiligt sind oder so. Man braucht also Blindgruppen, man muss darauf achten, dass der Untersucher nicht voreingenommen ist und, ja, also diese ganzen Dinge. Aber wenn man morgens im Radio hört, ja, es gibt dazu die XY-Studie und sich dann mal die Mühe macht, nachzugucken, ist es interessant, dass häufig diese Ns sehr klein sind, also diese Anzahl an Teilnehmern. Und manchmal, wenn man dann in die Summary guckt, das ist ja alles Englisch und das will man ja morgens auch alles sich nicht antun, aber wenn man dann mal so reinguckt, sieht man häufig, dass selbst in der Summary dann steht, ja, es ist eigentlich kein signifikantes Ergebnis, weil die Gruppe zu klein ist, aber es spricht ja schon da und dafür. Mhm. Und jetzt ist sozusagen ja ein weiterer hipper Trend, es eben von allen Hirnscans zu machen. Also stimmt auf jeden Fall. Es ist richtig, was man sagt, wenn man den entsprechenden Hirnscan hat. Keiner versteht die. Die meisten Menschen wissen nicht mal, was da eigentlich passiert bei so einem Hirnscan. Ich muss auch sagen, ich muss mich auch immer erst wieder einlesen, um das zu verstehen. Und nun gab es eben die Idee, eine Studie, die gesagt hat, Lachse sind in der Lage, soziale Interaktionen von Menschen zu erkennen. So, das ist ja hochinteressant, möchte man ja auch glauben. Wir wussten ja immer schon, Lachse, interessante Wesen. Und tatsächlich gibt es eine Arbeit dazu, die das belegt. Und wenn man diese Arbeit googelt, stellt man fest, dass sie auch in einem Journal erschienen ist. Das ist sehr wichtig. Nun, wenn man das weiter googelt, stellt man fest, dieses Journal hat nur eine Ausgabe. Und in dieser Ausgabe gibt es auch nur diese eine Arbeit, nämlich die Arbeit mit dem Lachs. Und dann ist da ein englischer Text mit der Versuchsanordnung, was für ein Gerät benutzt worden ist, um dessen Gehirn zu scannen. Und man stellt fest, erstens, die Versuchsanordnung enthält genau einen Lachs. Jetzt steht Ihr Foto, Ihr Bild. Ah, sind Sie wieder da?
Hallo? Einfach weitermachen.
Ah, okay.
Hören Sie?
Ja. Ja, man stellt also fest, es gibt einen Lachs und unglücklicherweise ist dieser Lachs aus der Gefriertruhe also tot. Trotzdem hat der Hirnscan dieses Lachses ja eine Aktivität ergeben und belegt, dass der Lachs, wenn ihm Bilder vorgehalten werden von menschlichen sozialen Interaktionen, er reagiert. Und das kann man ja nun gar nicht verstehen. Das Rätsels Lösung ist einfach, dass diese Geräte, die messen die Sauerstoffversorgung im Gewebe, muss man jetzt im Einzelnen sicher nicht erläutern. Und es gibt sozusagen immer ein Hintergrundrauschen bei diesen Geräten. Die messen etwas, auch wenn sozusagen gar nichts passiert. Das ist ein Fehler, ein Messfehler, der aber bekannt ist und den man eben bei diesen Scans rausrechnen muss. Und dieser Forscher, der dafür den sogenannten Ike Nobel-Preis gewonnen hat, der hat eben auf diese Weise darauf hingewiesen, dass dieser Messfehler in vielen Studien eben gar nicht herausgerechnet wird. Und wenn man das nicht tut, kommt man eben unter anderem zu diesen absurden Ergebnissen. Es gibt eine Studie, ist in einem Journal erschienen und leider ist N gleich 1 und N auch tot.
Ja, genau. Also ich fand das anekdotisch wertvoll, die Geschichte. Ja, weil da gibt es eine Studie oder wie eine Studie belegt und sie bringen ja auch Beispiele, wo sie eine Studie versucht haben zu finden, die es aber auch gar nicht gibt, weil es natürlich jetzt auch, ich weiß nicht, ob das eine Folge von KI ist, die dann auch halluziniert. Oder möglicherweise, dass man sich vielleicht denkt, ja, ne, wird schon nicht so genau nachgeschaut werden.
Ja, das ist interessant. Das war tatsächlich jetzt in einer Talkshow oder in irgendeinem Interview mit Stefanie Stahl, die von einer Studie erzählt hat, wo man 4 oder 6 Wochen alte Säuglinge mit ihren Müttern zusammengebracht hat. Die Mütter, die alle irgendwie eigentlich keinen Kontakt hätten zu den Kindern, weil die so gestört sind. Und dann hätten Kinder hätten dann ihre Mütter angelächelt und das war ihre Theorie, weil die Mütter so schrecklich sind und die Babys schon ganz früh lernen, die Kinder anzulächeln, um ihnen gute Laune zu machen. Ich habe bei den bekanntesten Entwicklungsforschern nachgefragt. Keiner konnte mir diese Studie nennen und es ist auch sehr fraglich, ob so eine Studie durch ein Ethikkomitee gegangen wäre. Ich habe da meine Zweifel und dann kommt eben der Effekt, dass Kinder eben jedes Gesicht, also im Alter von 6 Wochen, jedes Gesicht anlachen, sogar ein gezeichnetes. Die Hypothese, die da gebildet wird, entbehrt jeder Grundlage und diese Studie ist nicht zu finden. Warum man das dann so sagt und wo das herkommt, ich habe keine Ahnung. Vielleicht gibt es eine, die so ähnlich ist. Aber es gibt auch andere Autoren, die halt Studien heranziehen und sagen, ja, laut dem Ergebnis dieser Studie ist, was weiß ich, achtsamkeitsbasierte Therapie bei Brustkrebs dramatisch erfolgreich. Wenn man dann, das klingt ja gut, aber wenn man dann in die Studie reinguckt, steht das da gar nicht drin. Sondern da steht drin, ja, also wenn wir noch mehr Daten hätten, dann vielleicht hätte das einen gewissen positiven Effekt, aber auch nur, wenn ihr Brustkrebs nicht zu schlimm ist. Das ist was anderes als dramatisch erfolgreich.
Was können die Zuhörerinnen und Zuhörer daraus lernen, die ja jetzt nicht vom psychoanalytischen Fach sind und sich vielleicht fragen, ja, möglicherweise habe ich beruflich damit zu tun im Personalbereich und was bedeutet das jetzt eigentlich für mich? kritisches Denken, ja, ich glaube, das liegt auf der Hand, wäre ein Punkt. Was fällt Ihnen dazu ein? Wie kann man damit umgehen?
Die gute alte Quellenkritik, ja, also das, was man mal in der Schule gelernt hat, du kriegst einen Text vorgelegt, in dem das und das behauptet wird, okay. Was kriege ich erstmal was über die Quelle raus? Also das werden Sie ja. Als Journalistin besser wissen als ich. Wie zuverlässig ist diese Quelle, aus der das kommt? Mhm. Und das, finde ich, ist mal der erste Schritt. Und wenn dann auch noch Quellen genannt werden, macht es manchmal vielleicht wirklich Sinn, sich das mal anzugucken, schon allein, damit die Leute in Zukunft wissen, wenn sie solche angeblichen Quellen raushauen, dass vielleicht doch viele Menschen nachgucken. Genau, kritisches Denken. Ich glaube, ganz oft hat man ja auch schon so eine Ahnung, da kann irgendwas nicht stimmen. Der darf man dann auch ruhig mal folgen. Und dann ist es so wie immer, wenn man unterwegs ist und einfache Lösungen angeboten bekommt, wie billig Angebote im Internet, da muss man immer schon mal besonders kritisch sein. Manchmal gibt es auch super einfache Lösungen. Mhm. Auch in der Medizin gibt es manchmal, selten, aber manchmal gibt es eine Therapie, da geht es Ihnen innerhalb von 3 Tagen wieder gut. Das ist ja nicht ausgeschlossen, dass es mal gibt. Aber wenn diese ganz einfachen Konzepte daher kommen, muss man schon einfach, man kann sich davon unterhalten lassen. Aber ich sage einfach so, wenn man es genauer wissen will, muss man nicht auf Prominenz achten, sondern auf Kompetenz. Also sich jemanden suchen, der es kann.
Genau, bei Prominenz, glaube ich, sollte man immer im Hinterkopf haben, Prominenz entsteht durch eine Vervielfältigung des Auftritts und nicht durch eine Vervielfältigung von Kompetenzen.
Ja, und natürlich auch durch den Hype der Medien. Also die Medien machen ja diese Leute auch. Also ich glaube nicht zum Beispiel, dass Stefanie Stahl sich selbst zu Deutschlands Psychologe Nummer 1 erklärt hat. Wahrscheinlich nicht, weiß ich nicht. Aber die Medien tun es. Ja, ja. Und die Medien heben so jemanden wie Herrn von Hirschhausen, der gar keinen Facharzt hat, aber es irgendwie trotzdem ist der Arzterklärer der Nation. So. Er macht ja vieles auch total gut und interessant und witzig. Trotzdem ist es interessant, dass man sich solche Leute nimmt und nicht vielleicht jemanden, der wirklich vom Fach ist, also von dem Fach, um das es dann da gerade geht, wie zum Beispiel in so einer ADHS-Sendung.
Also ich glaube, aus der journalistischen Perspektive wäre die Erklärung vermutlich, wenn ich an Bekannte denke, dass man da schon die Sicherheit hat. Die waren schon mal da. Ne? Man weiß, dass sie sich vernünftig artikulieren können und man hat Sorge zum Beispiel, dass jemand, der sehr kompetent ist, manchmal die Dinge vielleicht zu verschwurbelt, verschachtelt, zu kompliziert erklärt. Also ich glaube, das erklärt das. Man geht irgendwie da auch auf Nummer sicher, aber ich glaube, das ist auch wichtig, für alle da jetzt als Laie draufschauen, das Konzept zu durchschauen, was da ist. Ne? Warum das immer die gleichen Leute sind. Das sind Sicherheitserwägungen. Ja? Also ich setze auf die sich da schon mal bewährt haben, weil dann kann ich sicher sein, der verhaspelt sich nicht oder so.
Ja, das hat man ja auch da bin ich ja eine Laie, was Medien angeht, hat man ja auch das Gefühl, dass in Talkshows immer die gleichen Leute sitzen, irgendwie gefühlt. Und in jeder Talkshow immer wieder die gleichen Leute. Und es gibt da auch so Talkshow-Wiederkommer, ne, die irgendwie schon 21 Mal oder so in so einer Talkshow waren. Das ist ja auch schade, weil man immer das Gleiche hört.
Ja, und es ist natürlich auch so, dass die Medien natürlich auch selber Geld damit verdienen. Ne? Also man muss ja auch sagen, dass diese Vergabe von Etiketten, was weiß ich, des Monats oder des Jahres oder der Beste oder so weiter, ja oft auch von den Medien genutzt werden, um dadurch Einkünfte zu haben. Ne? Das sollten alle wissen, die hier zuhören. Also es ist keine...
Ja, da fällt mir noch ein wichtiger Punkt ein zu dieser Psychoindustrie, dass ja gerade diese Mediengrößen, die mit der Psyche sozusagen medial in Erscheinung treten, sind ja in der Regel die gar keine Patienten haben. Also das ist ja also die gar nicht in der Versorgung arbeiten. Das finde ich auch so bemerkenswert. Also es gibt ja eine Fülle von Menschen, meine Kolleginnen und Kollegen, die sich darum kümmern und die auch viel sehen, weil wir eine ganz normale laufende Praxis, wo ich alle möglichen Krankheitsbilder, Geschichten sehe. Und diese Medienstars können das ja gar nicht mehr, haben gar keine Zeit mehr dafür, wollen das ja auch gar nicht. Oder haben auch gar nicht die Ausbildung dafür. Das ist ja nochmal besonders interessant. Aber die das wirklich machen, die wirklich sozusagen die Patienten behandeln, die werden nicht gefragt. Und das ist schon irgendwie seltsam.
Ist irgendwo seltsam, genau. Irgendwie fällt mir ein, das muss ja mit Erwachsenwerden zu tun haben, oder?
Mhm.
Also wäre die Lösung, wenn wir jetzt bei den Lösungen sind, die es natürlich nicht gibt, aber Entwicklungen, ist das dann Erwachsenwerden? Was ist denn das?
Ja, das ist ja ein Thema, das mich gerade wirklich sehr beschäftigt. Also quasi schon während des Buches Die Psychoindustrie hat mich das beschäftigt. Und da war das quasi jetzt der kritische Teil. Und daran angeschlossen habe ich jetzt eben das Buch, das sich mehr damit beschäftigt, warum wollen wir eigentlich ewig Kind sein? Deswegen heißt das auch so, ewig Kind, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Und der Frage, ob wir uns vielleicht auch mal wieder den inneren Erwachsenen zuwenden könnten, was der denn so braucht und was es eigentlich heißt. Was gehört heute für uns, das ändert sich auf der Jahre, zum Erwachsenwerden? Früher war das mal Geld verdienen, Kinder kriegen und vielleicht zur Armee gehen. Das ist heute keine Attribute mehr. Es gibt von einem Amerikaner, Arnett, eine echte Studie mit vielen, vielen Interviews zur Emerging Adulthood, dass Jugendliche und Adoleszente heute später erwachsen werden und auch andere Vorstellungen davon haben, was Erwachsenwerden ist, als vielleicht ihre Eltern noch. Und das sind aber so äußere Kriterien, also ausziehen, autonome Entscheidungen treffen. Aber die spannende Frage ist, was gehören denn für innere Ausrüstungen dazu, um erwachsen zu sein? Und da gibt es richtig, richtig viel, was man lernen muss, was uns, glaube ich, gar nicht klar ist. Was wie Selbstreflexion ist ein Teil. Empathie, Verantwortungsbewusstsein, Gefühlsregulation, eine ganze Fülle von Pflichtbewusstsein zu Widersprüche aushalten, das schöne Wort Ambiguitätstoleranz, ja, Mehrdeutigkeit aushalten. Also was braucht eine Gesellschaft, nämlich viele Erwachsene? Weil wenn wir alle nur noch als innere Kinder durch die Welt rennen, dann ist ja auch die Frage, wer kümmert sich um die? Wo sind die Erwachsenen, die sich um die kümmern? Containment ist so eine typische Erwachsenenfähigkeit, also Affekte aufzunehmen von anderen, von Kindern, von Menschen, die gerade selber ihre Gefühle nicht halten können, zu helfen, die zu regulieren, aber dann ihnen auch dabei zu helfen, sich selber zu regulieren. Das ist das, was ich vorhin ansprach, nicht? Bei Kindern. Wir dürfen nicht Kinder immer nur regulieren. Wir müssen ihnen vor allem helfen, dass sie sich selber regulieren können. Dazu brauchen sie vor allem erstmal Erwachsene, die das für sich beherrschen. Wenn ich das schon nicht kann, dann lernt mein Kind das erst recht nicht. Oder jedenfalls sehr viel schwerer. Und das ist, glaube ich, wirklich, also bei dieser ganzen Fokussierung auf Bedürftigkeiten, ja, alle sind bedürftig, alle möchten was haben. Ja, ich auch. Ich habe auch Bedürfnisse und ich möchte auch was haben. Aber die Frage ist schon, was ist mit dem anderen Pol? Was können wir geben? Was müssen wir geben? Wem müssen wir was geben? Und wie kriegen wir uns und andere dazu, erwachsen zu werden, damit diese Demokratie auch Bestand hat? Denn die lebt von Erwachsenen. Und davon zum Beispiel offene Fragen auszuhalten, Widersprüche auszuhalten und solche unangenehmen Dinge, die lauter innere Spannungszustände machen.
Ambivalenzen fallen mir auch noch ein, ne?
Genau.
Dass das auch vielen schwerfällt. Also wäre im Grunde das Fazit, also wäre im Grunde das mit den inneren Erwachsenen.
Genau, kümmert euch auch um die inneren Erwachsenen. Genau, finde ich schon eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe, weil die irgendwie im Moment so ein bisschen, wir sind so ein bisschen in Vergessenheit geraten.
Vielen Dank, Frau Pflichthofer, für das sehr, sehr interessante Gespräch.
Ja, ich danke auch. Ich fand es auch ausgesprochen anregend und freue mich, dass wir uns hier in diesem Rahmen haben sprechen können.
Ja, ich danke Ihnen.
Vielen Dank für das Zuhören und deine Aufmerksamkeit. Wenn du mehr meiner Podcasts hören willst, dann vergesse jetzt nicht, Weiterdenken zu abonnieren. Du findest mich auch auf Substack. Da gibt es immer Exklusivfolgen und sonntägliche Kolumnen. Wenn du dich für mein Angebot interessierst, dann findest du dieses auf akademie.svenja-hofert.de. Dort gibt es auch weitere Informationen, auch zu meinen Gesprächspartnern, und du findest auch alle Blogbeiträge und Podcasts gesammelt in einer Übersicht. Bis zum nächsten Mal. Einen schönen Vormittag, Mittag, Nachmittag oder Abend, wann immer du das hörst. Und hoffentlich bis sehr bald.